Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode sprechen wir über das Thema Content Atomization. Also wie kann ich einzigartigen Content kreieren, der schlussendlich auch resoniert, also auch auf Gegenliebe spricht und so schlussendlich auch das eigene Unternehmen unterstützt, nicht nur was die Reichweite anbelangt, sondern eben auch was die betriebswirtschaftlichen Ziele anbelangt. Und das ist ja immer so ein Thema, was wir bei der Hutter Consult in den Fokus setzen. Wie kann man die betriebswirtschaftlichen Ziele unterstützen? Und mein heutiger Gast hat auch ein System entwickelt, eben die Content Atomization, um eben auch betriebswirtschaftliche Ziele zu unterstützen und nicht einfach nur die Reichweite. Er hat kürzlich auch auf LinkedIn einen Beitrag veröffentlicht, wo er geschrieben hat, vergiss Content Marketing oder poste keinen Content, hat dann das Ganze noch relativiert und eben auch aufgezeigt, wie geht man da vor. Und deshalb habe ich ihn heute im Podcast als Gast. Wer ist er überhaupt? Er hat seine berufliche Karriere als Webpublisher gestartet, wie ich so aus seinem CV entnommen habe, bei der bekannten Agentur MySign, die es heute noch gibt. Auch das etwas, was nicht alltäglich ist, dass eine Agentur so lange überlebt, insbesondere nicht eine Webagentur. Hat sich dort dann irgendwann mal umgeschult beziehungsweise die Funktion gewechselt ins Online-Marketing, wurde dann auch Leiter Marketing und GL-Mitglied, hat dann die Seiten gewechselt von Agentur auf Kundenseite, ist zu Sirup gegangen, das ist ein ehemaliger Marktplatz im Verbund von Swisscom und anderen, glaube ich, Coop war noch dabei, und anderen Unternehmungen, wurde dort Head of Content Management, das heißt so der erste Touchpoint oder der erste große Touchpoint, wie geht man mit Content um, wie distribuiert man Content, hat sich dann anschließend selbstständig gemacht, nachdem er in einem eigenen Video mal gesagt hat, er hat dann lange gesucht, was würde ihm passen und hatte dann auch viele Vorstellungsgespräche. Oftmals war er überqualifiziert oder hätte dann eher Flyer oder Plakate machen müssen, was nicht so seine naturell war. Und das war aus meiner Sicht die beste Entscheidung. Er hat dann die Content Marketing Agentur Beyonder gegründet. Ich habe jetzt extra Content Marketing Agentur genannt, weil Beyonder eigentlich eher, ich sage jetzt mal, man kann ihn mieten, er gehört zu den Personen, die man als Marketingmensch, Verkaufsmensch mieten kann. Er ist da auch schon bei vielen Unternehmen in Marketingfunktionen im Einsatz oder hat Unternehmen unterstützt, hat Beyonder mit zwei weiteren Arbeitskolleginnen und Kollegen, wo sie da eben Unternehmen weiterbringen. Er hat selbst einen Podcast, beziehungsweise zwei Podcasts. Der eine Podcast ist der sehr aktiv unterwegs. Beim anderen Podcast warte ich wöchentlich auf neue Episoden, weil die Talks doch immer sehr spannend sind. Ich verlinke euch die in den Shownotes. Er ist der Inhaber und Gründer von Beyonder. Hallo und herzlich willkommen, Chris Baylor.
Danke, Thomas. Was für eine Einleitung. bin ganz hin und weg, was du alles weißt.
Ja, du machst es ja auch einfach, du schaust, dass du ja relativ viel Content in den sozialen Medien beziehungsweise allgemein im Netz veröffentlichst und ihr habt ja auch im Podcast so eine Serie, wer ist Chris oder eben wer ist Luca oder wer ist Oana, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dir, wo ja dann auch, sag jetzt mal, ein bisschen hinter die Kulissen geschaut werden, das war dann auch spannend, ja. Eben insbesondere deine Zeit nach Sirup, dem Schweizer Marktplatz, der ja dann eingestellt wurde, wie sich das Ganze entwickelt hat bei dir und so. Ja, es ist immer spannend, welche Entscheidungen trifft man, wohin geht man, was will man machen? Und ich glaube, rein von den Ausführungen, die ich in diesem Video dort gesehen habe, hast du sehr klare Vorstellungen, wohin du möchtest und was du machen wolltest dazumals und jetzt rückblickend muss ich sagen, eine der besten Entscheidungen, weil die Marke Beyonder kennt man bei uns in der Bubble sehr gut, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich sehe es ja selbst auf LinkedIn, auf TikTok, auf Instagram, Stories, Feed-Posts, LinkedIn-Posts, YouTube-Videos, also da kommt ja eine Menge raus. Und wie man das schafft, über das werden wir ja heute auch sprechen.
Genau, also ist viel Arbeit, aber danke, dass du das so sagst. Und ja, das sind jetzt 5 Jahre, die wir das Ganze machen. Und der springende Punkt ist wirklich, den Content in einem langen, also im langen Sinn irgendwie rentabel zu machen. Mhm.
Genau, wie man das macht, das nach den 2 Einstiegsfragen, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar die erste Frage ist, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
Darf ich auch mehrere Tools nennen?
Natürlich.
Also Tool Nummer 1 ist Slack, die Kommunikation im Business, ungemein wichtig für mich. Dann, keine Überraschung, aber Tool Nummer 2 wäre ClickUp, Projektmanagement-Tool, das eigentlich Asana bei weitem übertrifft und in Kombination und Automatisierung und Zusammenstellung brutal viel besser ist. Dann Notion. Da kann ich auch nicht drauf verzichten. Den Chrome-Browser natürlich nicht. Und vielleicht noch so die Überraschung, die ich noch mitbringen wollte, ist Beeper. Beeper ist ein Messenger-Dienst, der in der Beta-Phase ist, aber LinkedIn sowie Signal und eigentlich alle großen bekannten Messenger bis hin zu Facebook und Instagram an einem Ort vereint, sodass man nicht 100 Apps installieren muss und einen Browser-Teil hat. Das ist sicher eines meiner wichtigsten und nicht so, also nicht sehr überraschend, aber ChatGPT ist aktuell auch ein sehr, sehr wichtiges Tool und da vor allem unser eigener Content Wizard, wo uns hilft, Content Automation eigentlich zu machen.
ChatGPT, nicht überraschend aus dem Grund, du bist ja auch noch Präsident des Vereins K-Impact, Schweizer Vereinigung genau. Von KI-Enthusiasten, Expertinnen und Experten. Ihr habt auch einen Blog, ihr macht Weiterbildungen und schaut, wie die Schweiz den Anschluss an KI nicht verpasst, beziehungsweise berät auch Unternehmen in dem Bereich. Du selbst bist ja auch Correct. In dem Thema sehr aktiv und da denke ich, werden wir heute sicherlich auch noch kurz darüber sprechen, weil KI yeah. ist ja ein Hilfsmittel für Content-Produktion oder Postproduktion.
Auf jeden Fall.
Genau. Die zweite Frage, die ich jeweils stelle, ist, auf welchem Magazincover möchtest du mal abgebildet werden, wenn du, jetzt muss ich nochmal, auf welches Magazincover möchtest du erscheinen, wenn du dir eins aussuchen könntest?
Gute Frage. Es kommen immer weniger Magazine raus. Ich bin nicht so der Publikumsliebling. Ich hätte gesagt, auf dem T3N-Cover, obwohl die ja nie Menschen abbilden, wäre sicher spannend. Oder auf dem Website-Boosting, das nicht mehr ganz so häufig erscheint. Das sind so in unserer Bubble die 2 Formate, die ich spannend finden würde. Oder ja, jetzt einfach mal so auf dem Rolling Rock-Magazin wäre noch cool. Aber ich sag mal, T3N wäre so regional bei uns so das Magazin, wo ich gerne mal drauf gehen würde.
Okay. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Dann starten wir mit dem Thema Content Automation. Und bevor wir reingehen, was verstehst du genau unter Content Automation?
Ich habe das jetzt nicht wirklich selber erfunden. Also es gibt, du hast mal erwähnt gehabt in einem Beitrag die Content Sau, die in der All Social in München vorgestellt worden ist. Es gibt Content Repurposing, Content Republishing, was auch immer. Und ich habe einfach irgendwie eine Möglichkeit gesucht, was Bleibendes, was nicht ganz so kompliziert ist. Atomization ist kompliziert, aber man kann sich was darunter vorstellen. Und es geht eigentlich darum, dass man den Inhalt in seine Einzelteile aufspaltet und dann an verschiedenen Orten verwendet. Und das Ziel dahinter ist es nicht, möglichst jede Plattform zu besetzen, sondern ich glaube, der springende Punkt heute ist, dass Content-Produktion so viel aufwendiger geworden ist, weil wir halt, wenn wir zurückdenken, so die 15 Jahre, wo wir mit Facebook angefangen haben, war es einfach nur ein Textpost erstellen und ein Bild und das hat sich und fertig. Und heute erstellen wir Videos, wir erstellen Blogposts, wir machen Podcasts und es ist so viel aufwendiger, weil das Format einfach mit seiner Wandlung eine Komplexitätsstufe oder auf eine Komplexitätsstufe kommt, die sehr, sehr viel Zeit braucht. Und damit sich das effektiv lohnt, ohne Werbung Geld für Werbung zu investieren, so wie du das gerne sagst, Thomas, habe ich gesagt, nee, wir müssen uns eigentlich überlegen, wie wir die Inhalte auf möglichst allen Plattformen verwenden können, ohne sie 1:1 zu kopieren. Sondern uns überlegen, was eigentlich das Bedürfnis der Zielgruppe und das Nutzerverhalten auf der einzelnen Plattform ist und dann entsprechend den Inhalt für das anzupassen.
Du hast jetzt schon erwähnt, eben Facebook beispielsweise, wo man früher einen Text gemacht hat und ein Bild gemacht hat. Traurigerweise machen das ja viele Unternehmen heute noch.
Leider.
Und sind dann eigentlich unzufrieden mit ihrer Reichweite, mit ihrer organischen Reichweite und geben dann Facebook die Schuld oder auch anderen Plattformen, dass sie da keine Reichweite mehr haben, dass sich das nicht mehr lohnt. Und die Content Atomization ist ja so eigentlich ein System, wie man eben auch den neuen Bedürfnissen der Plattformen, sage ich jetzt mal, der Algorithmen auf den Plattformen gerecht werden kann, um eben die richtige Zielgruppe zu erreichen.
Ich sag mal ja und nein. Es ist natürlich, du bist natürlich breiter aufgestellt mit Content Atomization und ich rechne bei Content Atomization weit über Social Media raus. Da gehört für mich auch der Newsletter und die Webseite dazu, von mir aus auch ein WhatsApp-Newsletter, wie auch immer. Aber dadurch, dass du halt nicht so die spitze Nische und Spezialisierung machst, wirst du wahrscheinlich so ein bisschen Reichweite einbußen. Aber, und das ist für mich eigentlich so der wichtige und springende Punkt, wenn wir uns zum Beispiel nur auf einen Kanal fokussieren, wie TikTok, und wir fangen dann an, irgendwelchen Trends hinterher zu hüpfen, dann haben wir, um jetzt Mirko Lange zu zitieren, vielleicht Highlight-Content, der irgendwie große Reichweite generiert. Aber was bringt es denn, wenn ich als B2B-Unternehmen zu irgendwelchen lustigen Sachen tanze, um dann eigentlich auf eine Reichweitenwelle mitzureiten, wo ich wahrscheinlich 95% von den Leuten, die ich erreiche, das gar nicht interessiert. Und da sage ich halt, liebe, wir verzichten ein bisschen auf Reichweite, haben aber dafür eine höhere Penetration über verschiedene Kanäle und bleiben durch das besser in Erinnerung. Also ich glaube, das wäre nicht so, dass Beyonder in der Bubble sehr viel kennen würden, so wie du es gesagt hast, wenn wir nicht auf allen Kanälen allen auf die Nerven gehen würden.
Gut, Nerven gehen, das hast du jetzt gesagt. Für mich sind oftmals Inhalte mit Mehrwert und das ist ja auch das, was zählt. Also es sind nicht so die klassischen Bullshit-Postings, wo Unternehmen posten so am Freitagnachmittag, hey, jetzt ist dann Wochenende, was habt ihr fürs Wochenende geplant? Habe ich schon gesehen von einem Beratungsunternehmen, wo solche Posts rausgehauen hat. Da weiß man dann einfach, in der Strategie steht, sie müssen auf Facebook oder auf LinkedIn 4-5 Beiträge pro Woche posten. Aber nicht, was sie posten sollen oder welche Themen. Apropos Strategie, wie geht ihr vor bei Kunden oder auch bei euch selbst? Also wenn jetzt wir sprechen über Content Atomization, also was Content Atomization ist, hast du schon kurz erklärt, wir gehen dann nochmals im Detail darauf ein. Bevor man aber mit Content Atomization startet, welche Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, beziehungsweise was muss erarbeitet werden, damit man anschließend damit starten kann?
Der mit Abstand wichtigste Punkt, um zu starten mit Content Atomization, ist, dass wir uns zuerst eigentlich loslösen von bestehenden Denkmustern und uns, das Denkmuster ist meistens so, ich überlege mir, wie mein Video, wie mein Bild, wie mein Post eigentlich auf der Plattform aussehen soll. Und wir brechen das Muster komplett auf und sagen, zuerst kommt die Story. Also Story oder Content First, wir sind uns nicht ganz einig, wie wir es nennen sollen und überlegen uns eigentlich, okay, wer ist die Zielgruppe? Was hat die eigentlich für ein Problem oder für ein Bedürfnis oder für einen Wunsch und dann wie können wir den erfüllen? Und dann lösen wir wirklich so, okay, wir brauchen hier einen Schnitt, wir brauchen da einen Effekt. Vergiss das, sondern einfach wirklich mal die drei Sachen beantworten und wenn wir die haben, dann gehen wir erst in den nächsten Schritt und überlegen uns, wie das geht. Das machen wir in den meisten Fällen so, dass wir mit unseren Kunden einen Sprint planen. Also ein Sprint ist so einen Monat lang, sagen, was ist jetzt eigentlich das Nächste, was kommt das, basierend auf einem Redaktionsplan oder einem Contentplan, den wir erarbeitet haben. Und dann machen wir Brainstorming und überlegen uns, was sind jetzt die nächsten 4 bis 6 Wochen die Themen, wie bauen wir die auf, was ist die Story und dann gehen wir erst ins Doing. Mhm.
Also das heißt ja eigentlich auch, jetzt du hast gesagt, ein Redaktionsplan und ein Contentplan, das sind die Voraussetzungen. Also es muss ein Contentplan da sein, um dann mit Content Atomization starten zu können, dass man auch weiß, was man machen will.
Grundsätzlich ja. Und der Redaktionsplan, der setzt sich entweder ganz klassisch aus einer Keyword-Recherche häufiger auch zusammen. Also wir nutzen da SEO-Tools, um eigentlich zu überlegen, welcher Content ist für uns relevant und bringt uns was. Und da kommen im SEO-Recherche ist eine, dann gibt es aber noch die andere Möglichkeit, dass wir sagen, was ist eigentlich so die Core-Story vom Unternehmen? Und ich versuche dann immer so ein bisschen den Ansatz zu wählen und zu sagen, anstatt dass wir einen großen Film eigentlich bauen würden, oder ich nehme immer so den Imagefilm, so, hey, was wollen wir da für einen tollen Film machen? Oder da ist ein Film, sag ich, lass uns mehr wie Netflix denken. Die schaffen es auch, aus einem 90-Minuten-Film irgendwie eine 24-teilige Serie zu machen oder von mir aus eine Miniserie von 6 Teilen. Aber lass uns das auseinandernehmen. Wir beleuchten dann wirklich mal so das Unternehmen und versuchen herauszukristallisieren, was die großen Themenschwerpunkte sind, um die eigentlich dann im Redaktionsplan niederzulegen, niederzubringen. Mischen das dann häufig mit saisonalen Ereignissen, irgendwelchen Events, die stattfinden, Messen, und so weiter und so fort. Und so haben wir eigentlich mal so den Grundfahrplan, um loslegen zu können.
Ja, das heißt jetzt mit Content Optimization, man hat einen Grundfahrplan, um starten zu können. Und man fängt jetzt das an umzusetzen. Ist aber Content Optimization eine Garantie, dass ich eine Reichweite erhalte?
Nein. Also du wirst die Reichweite nicht nur erhalten. Also nein, in Bezug auf die Plattform. Das heißt jetzt nicht, dass das Video, wo du daraus extrahierst, auf der Plattform viral geht. Das kann mit Glück sein. Aber du wirst die Reichweite über verschiedene Kanäle aufbauen. Also du wirst zum Beispiel, wir nehmen mal ein klassisches Beispiel wie ein Podcast, wie den hier, oder? Du könntest einen Podcast aufnehmen auf Audio. Dann bist du aber nur in der Podcast-Bubble drin und hast nur die Reichweite auf den Podcast-Plattformen. Jetzt überleg dir doch mal, wie wir den Podcast eigentlich noch einer anderen Zielgruppe zur Verfügung stellen können, so wie du das jetzt machst mit dem Upgrade, dass du den auf Video aufnimmst und auch auf YouTube eigentlich zur Veröffentlichung stellst. Warum sollten wir das machen? Ich bin der Meinung, jede und jeder da draußen konsumiert Content auf eine andere Art und Weise. Ich zum Beispiel höre meine Podcasts meistens im Auto oder im Fitnessstudio oder wenn ich im Garten am Arbeiten bin. Also ich bin nebenher beschäftigt. Ich schaue jetzt nicht unbedingt so gern die Sachen auf YouTube. Wiederum andere Menschen sagen, hey, das ist eigentlich meine Feierabendbeschäftigung, mein Hobby. Ich schaue mir sowas auf YouTube an und dann hören sie es auf YouTube. Und dann habe ich aber auch irgendwann noch bemerkt, schau mal, das langt nicht. Es gibt Leute, die wollen weder hören noch eigentlich schauen und bin eigentlich hergegangen und haben dann überlegt, wie können wir die Audiotranskription, wo jetzt häufig bei uns halt auf Schweizerdeutsch ist, wie bringen wir die eigentlich in ein Textformat? Und anfangs haben wir das noch wirklich von Hand gemacht, da haben wir einen Texter gehabt, der hat sich den Text angehört und hat niedergeschrieben. Heute nutzen wir natürlich KI zur Unterstützung, wo das ein bisschen vereinfacht, aber du hast dann wieder ein weiteres Format, dass die Leute den Artikel in 2 bis 3 Minuten lesen können. Nicht als Interviewtranskript, sondern wirklich, was ist die Essenz draus? Aber da haben wir auch nicht aufgehört. Da haben wir gesagt, schau mal, jetzt müssen wir das Ganze bewerben, oder? Jetzt hast du die Community, du hast SEO abgedeckt, du hast YouTube abgedeckt, du hast Podcast-Community abgedeckt. Wie bewerben wir das Ganze? Und dann gibt's Shorts, basierend auf Aussagen, auf Videosnippets für TikTok und Reels. Wir können Zitate draus ziehen, wo wir als einzelnen Text jetzt auf allen Kanälen oder Bildposts auf allen Kanälen machen können. Wir können Slideshows machen. Also du siehst, die Grundlagen sind recht groß, jetzt rein für Social Media. Aber gleichzeitig können wir auch noch den Newsletter verwenden oder eben andere Kanäle wie WhatsApp-Newsletter oder so, um die noch zu bespielen. Also die Idee ist dann, durch die Vielfalt der Formate haben wir eine sehr hohe Penetration, natürlich mit gewissen Überschneidungen, aber schaffen es so eigentlich zu einer großen Reichweite. Und sicher zu einer Botschaft, wenn die halt Konsistenz aufgebaut ist durch den Redaktionsplan und durch die grundlegende Architektur deiner Core-Story, kannst du wirklich die Botschaft den Leuten quasi ins Gedächtnis hämmern.
Mhm. Finde ich sehr spannend, weil eben auch, das heißt ja dann auch, dass man, insbesondere wenn man Inhalte plant, das schon komplett neu angeht. Dazu, als ich bei der CSS-Versicherung für Social Media zuständig war, hatte man auch ein Kommunikationsteam. Also ich war im Marketing-Team angesiedelt, das ist ein anderer Konzern, war ein anderer Konzernbereich. Wir hatten das Kommunikationsteam, die haben so das Kundenmagazin erstellt und die haben im Kundenmagazin immer wieder sehr spannende Interviews gehabt. Wie haben sie die Interviews geführt mit den Menschen? Sie sind bei denen vorbeigegangen, haben ein Diktiergerät auf den Tisch gelegt, haben die Fragen gestellt, die Antworten genommen, haben das Ganze transkribiert, haben das schlussendlich für das Magazin abgedruckt. Und dann habe ich dann auch gesagt, hey, nehmt doch eine Kamera mit. Wir haben ja Kameras, wir haben Lavalier-Mikrofone, stellt die auf den Tisch, nehmt den Gast auf, wie er die Fragen gibt, dass man zumindest schon mal Video hat. Dazu mal Instagram kam erst so langsam auf, aber YouTube gab schon, auf Facebook konnte man auch schon Videos hochladen. Also, dass man dort dann auch eben mit Videos arbeiten, dass man da YouTube Videos erarbeiten kann. Das waren so die ersten Schritte. Und das heißt ja aber auch, dass die Menschen, die eben Content planen, erarbeiten, die Idee haben müssen und unter Umständen ja auch das Wissen, weil sonst kann es ja schnell teuer werden oder auch komplex, wenn ich dann für jedes Interview immer ein Filmteam bestellen muss.
Ja, ich sag mal, es hat noch einen anderen Zusammenhang. Ich finde so, wenn das ist, das sind ja schon fast 10 Jahre her, wo das bei dir der Fall war, da war jetzt die Technologie auch noch nicht ganz so einfach. Auch heute, umso mehr Formate du verwendest, umso höher ist die Komplexität, umso mehr Fehler können auch passieren, oder? Ich sag mal, beim Video, dann haben wir nicht nur das Audio oder Audio schon mal perfekt hinzubekommen, nicht jeder hat so tolle Mikrofone wie mir zwei da, aber wir fangen mal zuerst mal an, das Audio sauber in den Griff zu bekommen, was mit Abstand das Wichtigste ist. Dann kommt plötzlich noch die Kamera dazu, die richtig einzustellen, mit dem richtigen Licht, dass es mit dem Ton sauber läuft, dass er richtig aufgenommen wird. Das ist ultra aufwendig und ich glaube, da musst du wie den Zugang dazu schaffen. Also wir fangen bei Content Optimization meistens mal einfach an, mit einem Setup, mit einem einfachen Thema und nicht gerade sofort Podcast mit 3 Kameras aus 3 Winkeln, mit, weißt du, das Ganze drumherum ist dann zu fehleranfällig und dann hast du immer so den Druck, du musst abliefern und dann geht was schief und dann geht es einfach kaputt und das willst du ja nicht. Also lieber einfach anfangen und sagen, okay, bau dir mal ein gutes Studio auf, wo du immer die gleichen Lichtverhältnisse hast, wo du immer die gleichen Einstellungen hast und das kannst du heute mit einer guten Kamera, die sehr viel verzeiht, für 2.500 Franken eigentlich, also komplettes Studio-Setup, hinrichten. Du brauchst irgendwie so 10 Quadratmeter, du brauchst ein Licht, das kostet ungefähr 300 Franken. Die Kamera empfehlen wir Sony, brauchst du ungefähr 600 Franken mit Objektiv oder 800 Franken für eine wirklich gute und da läuft es recht gut. Wir könnten natürlich auch sagen, nimm das Smartphone, weil das Smartphone ist noch einfacher. Du nimmst das, drückst 2-mal einen Knopf, kannst aufnehmen, aber bei einer einfachen Frontaufnahme kein Problem. Sobald wir ein bisschen was Aufwendigeres haben, mit mehreren Kameras, wird es schwierig, weil dann, hast du recht, brauchst du zwar kein Filmteam, aber deine Post-Production wird ultra viel teurer. Das heißt, du musst dir wirklich vorab überlegen, nach dem Redaktionsplan, was ist der einfachste Weg, wie ich ans Ziel komme. Und es kann auch sein, dass man einfach mal mit einem Podcast ohne Video anfängt, weil aus dem kannst du auch schon relativ viel rausholen. Schön wäre es, wenn du einfach einen Podcast machst, dass du dir noch schnell zu der aktuellen Situation schnell ein Foto machst, dass man so einen Bezug auf das nehmen kann, dass man da ein bisschen was rausholen kann.
Grundsätzlich finde ich spannenden Ansatz, insbesondere eben auch, für mich ist immer noch, ich habe viel auch mit Kommunikationsabteilungen zu tun und Kommunikationsabteilungen, also hat jetzt nichts mit der Abteilung per se zu tun, sondern oftmals treffe ich dann auf Menschen, die in ihren Bereichen wirklich top sind, also die können eben Medienmitteilungen schreiben, die können Texte schreiben, deutlich besser schreiben als ich. Ich bin ja eher der lieber redet als Texte schreibt. Von daher bin ich froh, dass ChatGPT die App mit der Diktierfunktion gibt. Das Randnotiz. Und die sind dann überrascht und sagen, ja stimmt eigentlich, wir können ja wirklich das Smartphone mitnehmen und ein Lavalier-Mikrofon oder irgendwie eine Rode Funkstrecke oder eine DJI-Funkstrecke, wo ja dann schon guten Ton herbringt, um eben einfach ein Video aufzunehmen, ob man dann das Video im Nachgang weiterverarbeitet oder nicht, das sei jetzt noch dahingestellt, aber dass man es zumindest hat und auch wenn man es dann nicht weiterverarbeitet für ein Longform, kann man vielleicht einzelne Ausschnitte verwenden, um eben Shortform-Videos zu machen. Ja. Bei Instagram sagt man ja sowieso, dass dort die Party in den Stories spielt. TikTok ist ja definitiv mehr oder weniger nur Shortform, also natürlich kann man jetzt auch Bilder oder Textposts machen, aber die Party spielt bei den Kurzvideos. Und so hätte man dann die Möglichkeit. Richtig, ja.
Also da, genau. Dazu, nicht nur ein Kurzvideo, wir können jetzt auch sagen, hey, wir machen jetzt aus dem Podcast irgendwie so ein Frage-Antwort-Spiel, interaktiv bewerten, so, da haben wir natürlich nicht, also weiß ich, will nicht immer nur sagen, dass wir immer Video brauchen, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten, aber ja, du hast recht, Video nimmt einen extrem großen und wichtigen Bestandteil in der digitalen Kommunikation ein und es wird auch immer einfacher, das zu machen.
Was ich war kürzlich an einem Workshop bei einem Unternehmen, die haben einen Blog, posten das oder distribuieren das dann über ihre Facebook-Seite, über ihren Instagram-Kanal, über LinkedIn, teilweise auch über einen Newsletter, wirklich die Inhalte im Blog qualitativ hochwertig mit Mehrwert aufbereitet, aber halt die Reichweite auf den Plattformen ist relativ gering. Das heißt, es gibt auch wenig Traffic drauf. Und da war dann meine Empfehlung, in einem Blogbeitrag, oftmals hat es dann auch Bullet Points drin, also so Listicles drin, oder es hat gewisse Aussagen drin von Experten, wo ich gesagt habe, hey, geht da in Canva, wenn Sie arbeiten mit Canva, macht euch eine Vorlage und dann könnt ihr beispielsweise für Instagram nicht einen Blogbeitrag oder irgendwie ein Stockfoto auf Instagram posten und sagen, hey, bei uns im Blog gibt es einen neuen Beitrag, sondern ihr nimmt eigentlich die Essenz des Beitrages raus, macht das mit einzelnen Kacheln und könnt das dann auf LinkedIn posten, also beziehungsweise auf Instagram posten, als PDF exportieren, dann geht es dann auf LinkedIn noch raus und so hat man dann schon mit einem Beitrag, der ja schon besteht, automatisch mehrere Plattformen beziehungsweise mehrere Content-Snippets erarbeitet. Das heißt, Content-Optimization geht ja in die Richtung, oder?
Genau wie du sagst, das ist eigentlich der ideale Case, gut erklärt. Ich denke, du hast ja angesprochen, dass der Traffic ja nicht auf den Blog kam. Und hier muss man vielleicht auch bei Content Optimization wieder ein bisschen seine Blickweise ändern. Ich mag mich noch daran erinnern, vor ja jetzt mittlerweile einer halben Dekade her oder länger, hat mal eine der führenden Agenturen in einem Speech gesagt, wer auf Facebook ist, der sitzt auf dem blauen Sofa und der will das blaue Sofa nicht verlassen. Und so muss man auch denken, wenn man Content Optimization betreibt. Es gibt natürlich den Teaser, der dazu leitet, den ganzen Artikel zu lesen. Aber wenn wir jetzt ein Snippet rausnehmen, dann geht es nicht darum, dass mit jedem Snippet die Person auf den Link klickt und wieder draufkommt, sondern dass deine Botschaft, die du damit übermitteln willst, bei den Leuten ankommt. Also der Traffic ist ja nicht das Ziel, wo du in der Story eigentlich sagen kannst, das wollen die Leute. Die wollen ja die Botschaft, die Information haben. Und wie sie die lesen oder konsumieren, spielt ja keine Rolle. Und wenn die in der Instagram-Story durch ein Quiz oder in der Kommentarfunktion, also in einem Kommentarspiel irgendwie die Botschaft trotzdem übermittelt werden kann, dann Daumen hoch, du hast dein Ziel erreicht. Und du musst nicht noch dafür schauen, dass sie auf den Blog kommen. Der Blog hat ja eine Langzeit-Implikation, indem dass der über die Suche dann gefunden wird. Und wenn wir häufig genug unsere Botschaft spielen, wenn ich jetzt häufig genug über Content Atomization rede und in jedem Podcast der Schweiz und vielleicht in Deutschland auftauche und an irgendwelchen Konferenzen darüber spreche, dann wird das Suchvolumen in dem Bereich auch steigen. Und wenn ich da jetzt schon investiere, dann habe ich langfristig extrem viel davon. Und das ist halt so ein bisschen die Krux. Content ist ein langfristiges Thema. Wir können das nicht mit Werbung vergleichen, die sofort, wenn ich den Zahlknopf eigentlich anschalte, in die Höhe schnellt, sondern ich investiere jetzt am Anfang relativ viel und ich habe dann auch immer so einen Push oder Social Media, immer wenn wir posten, gibt es einen Push von dem Teil. Aber in SEO oder wenn ich den Content in einem Jahr wieder recycle, dann kann ich wieder davon zehren und profitieren. Also die Idee ist auch irgendwann nicht mehr nur im reinen Produktionsmodus, Neuproduktionsmodus zu gehen, sondern irgendwann auch deine Evergreens, die immer wieder kommen, die wieder herauszunehmen, vielleicht nochmal ein bisschen in ein neues Canva-Design reinzupushen, aber so einen bestehenden Artikel oder ein bestehendes Thema, eine bestehende Story wieder rauszubringen.
So Content-Produktion, Unternehmen, die bereits Content produzieren, die wissen ja, also Content produzieren ist relativ teuer. Also auch ein Blog, nur einen Blogbeitrag schon schreiben, ist schnell mal irgendwie ein Tag, eineinhalb Tage, wenn dann noch Interviews reinkommen und Statements reinkommen, 2 bis 2,5 Tage mit Lektorat, mit Distribution etc. Und jetzt heißt es eigentlich, dass ich ja noch mehr Aufwand generieren muss. Was hast du da für Empfehlungen für Unternehmen? Also sollen sie da eher intern sagen, okay, für uns ist die Strategie oder ist der Content relativ wichtig, also investieren wir mehr Ressourcen, interne Ressourcen in das Thema, die Zusammenarbeit mit Agenturen, oder gibt es da andere Wege, wie Unternehmen mit dem Thema Content Atomization starten können?
Also sagen wir es mal so, der meiste Aufwand geht ja in die Erstellung von neuem Content. Es fängt bei der Recherche zum Thema an und dann beim intensiven damit auseinandersetzen und arbeiten. Und ist mal der Content erstellt, also haben wir die Story, steht die und haben wir mal so ein Long-Format oder auch verschiedene Short-Formats zu dem Thema, dann kann man ja immer wieder davon zehren. Oder wenn wir Push-Kommunikation machen, Social Media, Newsletter etc. pp., wie gesagt, in dem Moment, wo wir es rausschicken, wird es gesehen. Wir können aber die Woche und nächste Woche und übernächste Woche wieder über das gleiche Thema reden und können schwer davon ausgehen, dass es nicht alle Personen gesehen haben. In 3 Monaten sogar ist die Diskrepanz noch viel größer. Wir haben neue Leute in der Community, neue kennengelernt. Also steter Tropfen höhlt den Stein. Das ist mal Punkt Nummer 1. Weil das Problem, das ich sehe bei Unternehmen ist, wir fangen an, Content zu produzieren und dann wird er einfach so auf einen Ablagestapel ins Archiv gestellt. Und dann schaut den niemand mehr an. Und kommt wieder, was ist so, was müssen wir wieder neu bringen, was ist wieder neu? Und irgendwann verhaspeln wir uns dann in der Kommunikation mit unserer Story, wir sind irgendwann nicht mehr konsistent. Wir erzählen dann irgendwelches Zeug, damit wir einfach irgendwelches Zeug erzählt haben. Und das ist mal sicher ein Punkt, der die Investition immer negativ werden, also wird, sodass wir irgendwann Sachen machen, die uns gar nichts mehr bringen. Das heißt, wir investieren und es kommt nichts dabei raus. Tun wir aber die Story immer wieder rausholen aus dem Archiv und bauen auf der auf, dann wird die sich langfristig rentieren. Natürlich nicht nach dem ersten Erstellen und nach dem ersten Mal. Aber wenn ich es in 3, 6, 9 oder 12 Monaten wieder herausnehme, dann kann ich davon eigentlich profitieren. Ja, es gibt mehr Aufwand, da hast du durchaus recht. Ich kann nicht einfach von einem Blogartikel auf einen Videopodcast umsteigen ohne Mehraufwand. Ich muss das Setup haben, ich muss mir ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr in den Prozess überlegen. Aber wenn du das mal durchgespielt hast für 3 bis 6 Monate, dann wird dein Prozess auch schneller. Du wirst auch in der Lage sein, AI einzusetzen, um dann gewisse Sachen zu automatisieren oder die Arbeit zu erleichtern. Ich habe das ja vorhin erwähnt vom Transkript, das ist einer der möglichen Punkte. Aber ich werde auch schneller, indem dass ich einen Prozess und ein Template und einen Standard habe, um dann den Inhalt zu machen. Das heißt, wir haben 2 Einsparungsaspekte. Der eine ist wirklich, wenn ich den Inhalt wieder verwende, und das andere ist, wenn ich meinen Prozess eigentlich entsprechend verbessere. Und warum würde ich den Mehraufwand trotzdem gehen? Weil es kostet ja auf jeden Fall mehr, als dass ich das vorher mache. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir so eine viel größere Reichweite an unterschiedlichen Touchpoints haben, die sich am Ende des Tages bezahlt machen werden.
Definitiv, ja. Das sehen wir ja selbst jetzt auch, nur schon mit den Videos. Die Videos sind, ich würde sagen, nicht native für TikTok geeignet, beziehungsweise könnte man noch weiter optimieren mit schnelleren Schnitten etc. Trotzdem erreichen wir mit jedem Video mindestens so 700 bis 800 Personen oder Views, die wir generieren. Und ich sage dann immer, oder das hast du ja auch schon in mehreren Gesprächen gesagt oder auch in mehreren deiner Videos, ja, ob ich jetzt vor 20, also wann hat man das letzte Mal irgendwie vor 700 Menschen gesprochen, ja. Sollte man eigentlich immer so vergleichen, weil meistens, wenn man irgendwo eine Weiterbildung macht, ein CAS an der Hochschule und ich muss was vortragen, dann sitzen da 15 bis 20 Menschen und wann hat man das letzte Mal vor 700 Menschen gesprochen?
Das finde ich, muss ich immer vor Augen führen. Weil klar, die 20 sind immersive, weil sie dich live sehen, im schlimmsten Fall schmecken und dann irgendwie auch noch spüren. Aber es sind halt 700 Leute oder auch schon 100, 200 Leute, sind enorm viel. Und die Relation müssen wir uns einfach wirklich mal so in der Realität aufzeigen. Aber na klar, wenn du Werbung schaltest, sehen es halt mal schnell 1.000 oder 10.000. Und die Zahl, die sieht einfach mickrig dann aus, die organische Reichweite.
Du hast vorhin schon kurz erwähnt, AI-Tools, jetzt unabhängig von AI-Tools, welche Tools können bei der Content Atomization unterstützen? Also starten wir mal von vorne, von der Planung bis dann zur Produktion.
Bei der Planung habe ich vorhin ja gesagt, wir setzen viel auf Keyword-Recherche. Unser Tool der Wahl ist da Sistrix. Wir setzen auf Sistrix, um eine Keyword-Recherche zu machen, kombinieren das dann über verschiedene Schritte und wir brauchen dann Excel am Ende vom Tag. Also da kommen wir leider nicht drum herum. Aber mit der Keyword-Recherche können wir ChatGPT zum Beispiel fragen, was für artverwandte Themen oder Themenclusters es geben würde, was er uns für Sachen vorschlagen würde, was interessant sein könnte und haben dann mal einen groben Abriss. Du kannst natürlich aber auch ganz klassisch mal ein paar Leute an den Tisch setzen, Stift und Post-its in die Hand und jeder schreibt mal auf, was eigentlich so in den Sinn kommt und daraus das Ganze ableiten. Nachher ist auch wieder bei der Content-Grunderstellung, beim Rohformat, beim Draft, setzen wir viel auf ChatGPT, aber ich muss leider sagen, dass ein gutes Skript, ein guter Interview-Leitfaden, der durchdacht ist und der meinen Stil hat und pointiert daherkommt, der wird dir ChatGPT so schnell in dem Umfang noch nicht bieten. Es ist eine Frage der Zeit, bis das passiert, aber das funktioniert noch nicht. Dann setzen wir nach der, ich sag mal, Grundproduktion, setzen wir auf Tools wie Aufnahmetools wie Riverside, wo wir jetzt auch gerade aufnehmen, um den Podcast online aufzunehmen. Wenn wir das physisch machen, hat es noch nicht so viel KI-Tools, das ist wirklich nur noch manuelle Arbeit. Aber nehmen wir zum Beispiel physisch eine Produktion auf mit 3 Kameras, setzen wir auch auf ein, mittlerweile nennen sich ja alle AI-Tools, aber es ist eigentlich kein AI-Tool in dem Sinn, sondern wir setzen auf AutoProt, wo schaut, welche Spuren, das ist ein Adobe Premiere Extension, schaut, wer zu welcher Spur redet und schneidet dann das Video entsprechend zusammen. Macht Riverside bei einer Online-Aufnahme automatisch, wenn du es halt nicht hast, dann musst du es separat machen. Nachher nehmen wir das Transkript und transkripieren das mit Toggle. Das schreibt sich wirklich so, wie man spricht, T-O-G-G-L. Ist ein Schweizer Tool, das in der Lage ist, schweizerdeutschen Dialekt aus verschiedenen Regionen in Deutsch zu transkribieren. Und dann nehmen wir das Transkript, hauen das wieder in ChatGPT und haben hier unseren eigenen GPT gebaut, der einer bestimmten Reihenfolge abfolgt mit Aufgaben, die er erledigen muss, mit ich sag mal, Regeln etc. pp., wo dann ein Titel rauskommt, der SEO-optimiert ist, wo eine Description dazu schreibt, ein Social-Media-Teaser, ein Listicle, YouTube-Inhaltsverzeichnis und, um mal eine Grundlage zu haben, um darauf aufbauen zu können. Weil, man muss einfach noch sagen, so wie Large Language Models, wo die meisten Systeme drauf basieren im AI-Bereich, die sind nicht zu 100%, den kannst du nicht zu 100% vertrauen, weil sie halluzinieren halt noch und du musst halt jedes Ergebnis, das du da rausbekommst, noch prüfen und sonst kann es sein, dass da irgendwas drinsteht, wo du gar nicht willst oder gar nicht gesagt hast.
Ja, sehr spannend, jetzt ein bisschen Einblick in das Toolstack von Beyonder. Was ich noch ergänzen kann, was wir einsetzen, jetzt insbesondere, du hast gesagt, ihr nehmt dann das Transkript und macht es in ChatGPT rein. Es gibt ein Tool, das heißt CastMagic, wo ich eigentlich mein MP3-File oder MP4-File hochladen kann. Das transkribiert dann, Schweizerdeutsch zwischenzeitlich auch schon sehr gut, transkribiert das Ganze und ich habe dann eigentlich verschiedene Prompts, die ich definieren kann. Es erstellt mir dann einen Vorschlag von verschiedenen Titeln, erstellt mir ein Keyword, erstellt mir eine Bio des Gastes aufgrund der Aussagen, die gemacht wurden und aufgrund von weiteren Recherchen im Hintergrund bis hin den Blogbeitrag, wo man entsprechend alles, also schlussendlich alles ausführen kann. Das heißt, 80-90% der Arbeit ist schon gemacht, muss dann noch ein bisschen überarbeitet werden, dass dem eigenen Stil entspricht in vielen Teilen oder in gewissen Teilen. Und so hat man dann eigentlich wirklich durchgehend mehr oder weniger alles automatisiert.
Ich hätte auch noch zwei Ergänzungen. Ähnlich wahrscheinlich wie CastMagic wird Auphonic sein. Auphonic hat auch so, schaut vor allem, dass dein Podcast, der Ton gut ist, dass er Filler Words und Stille eigentlich rausschneidet. Oder für die Post-Production für Videos ist Opus Clips, wo automatisierte Shorts basierend auf einem Podcast erstellt. Ich muss aber jetzt hier ganz klar sagen, dass viel besser funktioniert, wenn man in der Vorproduktionsphase sich schon einen guten Ablauf erstellt. Also ein gutes Langformat-Content-Piece ist so aufgebaut, dass es aus kleineren Shortformat-Content-Pieces funktioniert. Also Wenn wir keinen Interview-Podcast machen, sondern einen klassischen Podcast aufnehmen, Videopodcast, dann schaue ich, dass es da gewisse Absätze, die wir zerstückelt eigentlich nehmen können, um eigentlich ein gutes Short draus zu machen. Das heißt, du musst dir halt schon ein bisschen in der Vorproduktion einen Prozess daherlegen, der dir hilft, dass die Post-Production nachher noch besser läuft. Weil bis jetzt ist mir noch kein AI-Tool in die Finger gekommen, wo in irgendeiner Form an die Qualität rangekommen ist, die wir als Menschen immer noch haben. Weil wir halt ein viel größeres Kontext-Window zwischen unseren Ohren haben, das noch viel mehr versteht, was eigentlich die Person auf der anderen Seite, die es konsumiert, eigentlich haben will. Aber ich bin der Überzeugung, dass die Frage der Zeit, bis sich das auch noch verbessern wird.
Wenn wir jetzt nochmal auf Content Optimization kommen, das heißt ja auch, wenn ich mehr Content erstellen kann aus einzelnen, sagen wir jetzt mal, substanziellen Inhalten, heißt dir das auch, ich kann automatisch viel mehr Plattformen bedienen?
Jein. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil ich finde, wenn du eine Plattform bespielen willst, dann musst du ein bisschen auch noch die Spielregeln der Plattform verstehen. Umso mehr Plattformen du hast, ich sage immer gern, du brauchst wie ein Head of Plattform. Weil wenn jemand nicht weiß, was sich auf der Plattform gerade Neues an Funktionen tut oder sonst irgendwas verändert, dann wirst du nicht deine Formate so rausspielen können, wie du das möchtest. Mhm. Zum Beispiel TikTok hat jetzt angefangen, 90 Sekunden Videos im Querformat zu pushen. Wenn du das nicht weißt, weil du dich nicht mit der Plattform auseinandersetzt, machst du einfach weiter wie bisher und kannst jetzt nicht auf so Trends oder Funktionen aufspringen. Das heißt, nicht die Quantität deiner Plattform ist entscheidend, sondern ich würde trotzdem auf der Qualität bleiben, weil es geht ja nicht um Copy und Paste. Es geht ja wirklich her, dass ich mir sage, okay, wir haben ein Video, wir haben jetzt gerade einen Case gehabt von einem Kunden, da ist um Weihnachten gegangen. Ich weiß, es ist schon eine Zeit her, aber wir haben jetzt die Zahlen dazu, also kann man auch was dazu sagen. Da ging es darum, ein Produkt zu pushen, wo am Samichlaus, also am Sankt-Nikolaus-Tag, eigentlich du hast so ein Samichlaus-Säckchen schicken können mit einem Ballon dran. Und da haben wir uns überlegt, gut, das ist ein Video mit sehr wenig Gehalt und wir können gar nicht viel darüber erzählen, weil es ist einfach so, Ballon, Kiste geht auf, steigt raus, haha, da habe ich ein paar Erdnüsschen, Mandarinen dran. Wow. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Instagram-Spiel draus machst in der Story, wo du sagen musst, welche Schnur vom Ballon geht zum Säckchen, oder wenn du einen Wettbewerb machst über eine Kommentarfunktion, dann hast du die Möglichkeit, den Inhalt auf der Plattform entsprechend mit Engagement zu pushen, was extrem wichtig ist. Aber für das musst du wissen, dass so Sachen funktionieren. Also du musst auf der Plattform unterwegs sein, die Features kennen und was gerade so läuft. Also geh Influencern folgen, geh anderen Marken folgen und schau, wie die mit ihrer Community interagieren. Und wenn du natürlich 15 Plattformen hast, das kann ein Mensch gar nicht packen. Das kann auch keine Agentur packen, sondern da musst du wirklich, ich sage immer, 1 bis 2 Plattformen kann eine Person handeln und alles, was darüber hinausgeht, ist einfach zu viel. Also du wirst definitiv nicht einfach die Reichweite über jede Plattform bekommen, weil dann hast du das gleiche Problem, wie du vorhin gesagt hast, mit dem wertvollen Blog, der auf jeder Plattform untergeht, weil sie einfach nur kopieren und nicht verstehen, was eigentlich auf der Plattform überhaupt funktioniert. Ja.
Also auch wenn man die Möglichkeit hätte, mehr Plattformen bedienen zu können, ist das unter Umständen nicht gewinnbringend, weil man eben dann den Fokus sich, man kann sich dann nicht mehr auf die wenigen Plattformen fokussieren, sondern nimmt man dann alle Plattformen ins Portfolio. Also von daher lieber mit weniger Plattformen dafür fokussiert.
Genau, ich würde sogar sagen, Plattform Nummer 1 sollte unbedingt die eigene Webseite sein. Da habe ich die größte Kontrolle eigentlich, die ich hinbringe, mal abgesehen von Werbung, wo ich noch sagen kann, wann wer was sieht, aber schaut, dass auf eurer Website, dass der Inhalt da entsprechend gut daherkommt. Nix ist doch schlimmer, wenn ich auf ein Instagram-Profil gehe und denke, super cool, und da komme ich auf die Website und denke so, völlig langweilig. Ich habe zum Beispiel gerade kürzlich den Fall gehabt, ich suche für meine Kinder, die 2 von 3 spielen Tennis und die 2 sind im unterschiedlichen Level und können nicht gegeneinander spielen, also noch nicht. Ich kaufe denen vielleicht jetzt eine Tenniswand oder zum Geburtstag. Und da komme ich auf eine Webseite, wo du einfach so klassischer Online-Shop, du siehst ein Bild von so einer Tenniswand und ich denke mir so, wie funktioniert das eigentlich? Du hast keinerlei Informationen, keinerlei Beschreibungen. Lustigerweise, auf Instagram finde ich die Information. Und da denke ich mir so, hey, am Point of Sale, da wo eigentlich der Kauf stattfindet, wird nicht erklärt, wie das Teil funktioniert. Und ich finde es dann auf Instagram in der Suche, wo mir das erklärt und denke so, warum habt ihr sich auf die Webseite gebaut? Und dann Plattform Nummer 2 ist der Newsletter. Weil wenn jetzt Facebook, TikTok irgendwas am Algorithmus anpasst oder auch Google, dann verliere ich unter Umständen Reichweite. Und wenn ich eine Newsletter-Community aufbauen kann mit einer Reichweite, dann kann ich fast garantiert, wenn ich alle technischen Belange und Versandinformationen richtig mache, kann ich damit rechnen, dass 100% meiner Liste auch meine Botschaft empfängt. Ob sie es öffnet und klickt, ist eine andere Frage. Das liegt dann in der Umsetzung, guter Betreff, gute Pre-Hätte und dann natürlich auch noch einen guten Content-Newsletter reinpacken. Aber wenn ich die 2 Sachen habe, dann habe ich mal die größte mögliche Chance, dass mein Inhalt auch gesehen wird. Und dann würde ich auf die nächsten Plattformen steigen. Und natürlich, es hat dann was damit zu tun, oder? Ich brauche Social Media, um wieder Leute in den Newsletter zu bringen, damit die dann auf meiner Webseite sind. Also es kommt dann irgendwann alles zusammen und am Ende vom Tag haben wir dann ein großes Atom, wo wir gebaut haben, das aus ganz vielen kleinen weiteren Atomen besteht.
Ja, das ist noch spannende Anmerkung, weil es ist ja schlussendlich dann auch die Customer Journey, die man sich überlegen muss, welche Touchpoints habe ich überhaupt, wie kommt ein Kunde auf mich zu, beziehungsweise auch ein potenzieller Kandidat. Das ist ja im Employer Branding genau das Gleiche. Oftmals auf LinkedIn oder auch auf Instagram kommen super Videos, wo Teamkolleginnen und Teamkollegen erklären, was der Arbeitgeber so ausmacht. Wenn man aber auf die Website kommt, hat man dann einfach nur die trockene, offene Stelle ohne irgendwelche Videos dazu. Geht ja dann auch eigentlich genau in den Rahmen rein, wo man sich dann überlegt, eben wenn man den Content hat, wo distribuiert man den? Eben ein Kurzvideo, ist das wirklich nur in Reels, Shorts, TikTok oder unter Umständen auch, dass ich sage, okay, ich kann ja auch ein Short-Video auf meiner Website einbinden, auf beispielsweise auf einer Produktseite, wo dann eben die Tenniswand erklärt wird oder auf einer Stellenseite, wo der zukünftige Vorgesetzte aufzeigt, was er so von, also wie er Führung betrachtet, was für ihn wichtig ist und wie er Mitarbeitende weiterentwickeln will.
Oder sogar im Newsletter, dass man sagt, okay, ich nehme so eine Key-Stelle aus dem Video und mache ein kleines GIF draus. Achtung, dass dann nicht die Dateigröße zu groß wird, damit es nicht irgendwie im Spam landet oder irgendwie abgeblockt wird oder nicht ganz geladen wird. Aber natürlich, überlegt euch wirklich, wo, an welchem Punkt macht das Sinn. Ich sage zum Beispiel auch ganz klar bei uns, wir filmen und fotografieren im Moment nur noch im Hochformat, weil sich die Devices dahingehend geändert haben, dass wir das meiste im Hochformat konsumieren. Auch im B2B-Bereich. Es kommt immer mehr, dass im B2B-Bereich die Leute am Smartphone unterwegs sind, weil sie im Zug sind, in der Sitzung, auf irgendwas warten und die Sachen da konsumieren. Da ist auf dem Desktop der Breitformat leider nicht mehr ganz so der wichtigste Teil. Obwohl es TikTok kommt und also Breitformat umstellt, ich wage es mal noch zu bezweifeln, wie viel Erfolg das haben wird.
So abschließend so 5 Tipps, die du Unternehmen mit auf den Weg geben kannst, zusammenfassend rund ums Thema Content Automation vom Start bis zur Umsetzung oder vielleicht noch eine Erfahrung, die ihr gemacht habt im Einsatz mit Content Automation, die man vielleicht schon in der Planung oder in der Produktion beachten soll.
Also Tipp Nummer 1, wir brauchen mal so die Grundstory, wie wir das vorhin gesagt haben. Dann bauen wir darauf auf den Redaktionsplan und beim Entwickeln des Contents gehen wir her und setzen die Story ins Zentrum. Nicht das Format, sondern wirklich zuerst auf die Story. Und dann fangen wir an, basierend auf der Story, das Atom eigentlich in seine Elektronen zu verteilen oder aufzuspalten, sodass wir uns überlegen, wo erreiche ich welche Zielgruppe, auf welcher Plattform, wie sind die Spielregeln in Form von Features oder ich sage mal in Form von Engagement auf der Plattform und überlege mir, wie kann ich mein Content-Stück eigentlich so weit transformieren, dass es dem entspricht, dass die Botschaft, die ich eigentlich übermitteln will, noch vorhanden bleibt, aber auf eine andere Art und Weise. Dann würde ich unbedingt SEO ein bisschen aufmachen und nicht nur an SEO in Bezug auf Suchmaschinen wie Google oder Bing denken, sondern überlegt euch auch, dass genau die jüngere Generation, also ich sag mal 25 Jünger, die suchen vermehrt auf Instagram und auf TikTok. Ich jetzt selber noch zu wenig, hin und wieder schon auch mal, aber überlegt euch, wie suchen die? Das heißt, die ganze Keyword-Thematik oder wie ich was nenne oder irgendwas bezeichne, dass ich mir auch überlege, entspricht das dem, was eigentlich auch im Fachjargon oder ich sag mal im Volksmund verwendet wird und integriere das in meine Caption, integriere das in meinen Text, integriere das in meine Visuals, wie auch immer, so dass ich sowohl in Google wie auf TikTok und auf Instagram entsprechend gefunden werde. Und dann mal ganz abweg vom Content produzieren, was in meiner oder in unserer Gedankenwelt auch noch zur Atomisierung dazugehört, ist, dass wir nicht nur immer den Stein ins Rollen bringen, indem dass wir Content produzieren, indem dass wir das posten auf unserer Seite, sondern scrollt mal durch den Feed und schaut mal, was andere eigentlich schreiben. Und wenn ihr einen passenden Beitrag dazu leisten könnt in Form von einem Kommentar, ohne jetzt immer Eigenwerbung zu machen. Es geht hier nicht darum zu suchen und dann sagen, hey, schau mal, ich habe einen Post gemacht oder ich habe einen Blogartikel dazu geschrieben, sondern gebt in einem kurzen Statement einen Kommentar auf einer anderen Bubble eigentlich ab. Also wenn ich was bei dir sehe, Thomas, wo ich spannend finde und habe was dazu zu sagen, dann schreibe ich was dazu, weil so kann ich eigentlich Ambush-Marketing betreiben, indem dass ich als Trittbrettfahrer bei dir in der Bubble mitschweife oder mitsurfe und eigentlich so die Aufmerksamkeit deiner Followerschaft auf mich lenke. Brauche natürlich guten Content, den ich vorher erstellt habe. Und wenn ich dann noch hingehe und sage, okay, die neue Person, die mir jetzt folgt, mit der ich connected bin oder sonst was. Und wenn ich dann noch hingehe und sage, hey, wir haben uns jetzt neu verbunden oder du bist neu Follower von mir, du bist neu in der Community, was interessiert dich so? Und ich gehe plötzlich mal in das 1:1 Gespräch. Dann bauen wir eine Community auf, die zukünftig auch unseren Content wirklich konsumieren wird.
Sehr gut. Gutes Schlusswort. Mit Community aufbauen, weil eine Community ist ja nicht einfach nur eine Gruppe von Menschen, die mir folgt, sondern eben auch die eine Rückmeldung geben und auf Basis dessen ich meine Inhalte optimieren kann, was ja auch sehr wichtig ist, eben welche Inhalte kommen wie an. Über die Messbarkeit von Content Atomization haben wir noch gar nicht gesprochen. Das können wir dann in einem weiteren Gespräch mal vertiefter eingehen. Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, wie man das messen kann, was gibt es für Optimierungsmöglichkeiten. Vorerst für all diejenigen, die mehr über Content Atomization erfahren wollen, auch erfahren wollen, wie das Chris und Beyonder macht, unter beyonder.ca/blog hat er da bereits einige Beiträge dazu geschrieben, auch einige YouTube-Videos dazu veröffentlicht, also auch Beyonder auf YouTube suchen gehen. Ich habe alles in den Shownotes verlinkt, also ihr könnt unten einfach bei Spotify, Apple oder wo auch immer unten in die Beschreibung klicken, da findet ihr alles. Ihr findet auch das LinkedIn-Profil von Chris, da wirklich eine Empfehlung, folgt ihm, wenn euch das Thema Content interessiert und auch das Thema KI interessiert, weil da haut er wirklich relativ viel Neuigkeiten, Tests, die er gemacht hat, Erfahrungen, die er gemacht hat oder auch Fragestellungen, die einem selbst zur Inspiration oder zum Nachdenken anregen, postet er. Von daher folgt ihm unbedingt auf LinkedIn.
Danke dir, Thomas, für die Möglichkeit, meine Einblicke mit deiner Community zu teilen.
Chris, ich danke dir für die Zeit, für die vielen sehr guten Antworten. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick bekommen, was ist Content Atomization und wie kann man auch in kleinen Schritten Content Atomization aufbauen, wie du das auch im Gespräch gesagt hast. Es muss nicht von Start an eine Riesenproduktion sein und hunderte von Snippets, sondern dass man sich nur schon auch mal überlegt, wenn ich einen bestehenden Blogbeitrag habe, wie könnte ich den recyceln, auch für andere Plattformen beziehungsweise für andere Content-Formate. Von daher vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für die vielen Inspirationen, auch für mich selbst, weil ich bin ja oder wir sind gerade in diesem Prozess drin Und da werde ich sicherlich den einen oder anderen Tipp übernehmen können. Chris, vielen herzlichen Dank.
Danke dir. Und wer sonst noch Fragen, Hilfe oder selbst in die Richtung gehen würde, du hast ja alle Sachen erwähnt, wo man mich findet. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen da draußen noch zu unterstützen, das auch so zu machen.
Sehr gut. Hat dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Episode gefallen, dann bewerte uns kurz auf iTunes oder Spotify. Für uns ist so eine Podcast-Produktion oder die ganze Content-Atomization braucht einige Stunden Aufwand. Ich sage immer, so ein Podcast ist so 6 bis 8 Stunden von der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Postproduktion und dann eben Content aufbereiten. Für dich sind es weniger als 8 Sekunden, um eine kurze Bewertung abzugeben, was uns sehr viel bringt. Von daher vielen herzlichen Dank für deine Bewertung. Feedback zur Episode kannst du gerne auf unserem Hutter Consult Instagram-Account, der LinkedIn-Seite von Hutter Consult oder an dmu@hutter-consult.com senden. Und wenn du uns abonniert hast, dann hören wir uns bereits am Montag mit den Social Advertising News, wo wir einen Rückblick machen, was ist in dieser Woche alles im Bereich Social Advertising passiert, so dass du informiert in einem kurzen Format, maximal 10 Minuten, in die neue Woche starten kannst. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Ciao.